Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Die künftige Bundesregierung will entschieden mehr für den Klimaschutz tun, doch kann man dieses wichtige Thema überhaupt den Expertinnen und Experten überlassen? Wie wichtig ist es, sich selbst klimafreundlich zu verhalten? Bringt das überhaupt etwas? Professor Jörg Rohrer von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften hat das für die Schweiz nachgerechnet und weil die Lage bei uns doch ähnlich sein dürfte, habe ich ihn vor dieser Sendung dazu befragt. Lahore gilt als Smog-Metropole in Pakistan, auch das ein Thema dieser Sendung. Wir sprechen über Neuerungen beim Pfändungsschutzkonto und über das Leben in den USA, wo das Bargeld weitgehend abgeschafft ist. Im Verbrauchertipp geht es um den Verkauf von gebrauchter Kleidung. Es ist eine Grundsatzdebatte, wie sie bei uns immer häufiger geführt wird. Verhalte ich mich eigentlich klimafreundlich? Sollte ich in den Urlaub fliegen oder nicht, mit dem Auto oder mit dem Bus fahren, Fleisch essen oder besser Linsen? Viele Menschen versuchen, ihre eigene Klimabilanz zu verbessern. Andere sehen in solchen Bemühungen eher Ablenkungsmanöver. Die Politik müsse handeln und der Einzelne sei sowieso machtlos. Professor Jörg Rohrer von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften hat am Beispiel der Schweiz nachgerechnet, was es bringen kann, wenn sich die Menschen klimaverträglich zu verhalten versuchen. Mit ihm habe ich vor dieser Sendung gesprochen und ich habe ihn zunächst gefragt, wo persönlicher Verzicht einen besonders großen Effekt hat.
Also mit Abstand am meisten bringt es, den allgemeinen Konsum zu reduzieren. Also dort ist beispielsweise gemeint die Bekleidung, Anzahl Geräte, Fahrzeuge und so weiter. Also alles Dinge, welche wir einkaufen. Wenn wir das reduzieren, erreichen wir am meisten.
Und was sind sonst noch große Brocken?
Die nächsten großen Brocken sind internationale Flüge, wenn man die reduziert. Und ganz speziell auch den fossilen Autobetrieb. Also wenn wir von Benzin- und Dieselautos wegkommen, entweder auf den öffentlichen Verkehr umsteigen oder mindestens auf batterieelektrische Fahrzeuge. Und der letzte große Anteil ist dann noch die Ernährung, also wenn man sich vegetarisch oder noch besser vegan ernährt.
Wie steht es denn um die Bereitschaft, das auch zu tun?
Das ist natürlich sehr schwierig abzuschätzen, wenn man sieht, wer sich jetzt wirklich so optimal verhält, wie ich vorher skizziert habe, dann ist das praktisch niemand, der so konsequent ist. Das ist sicher im einstelligen Prozentbereich, zumindest in der Schweiz.
Aber ein bisschen tun ja doch schon manche. Was schätzen Sie denn so, was ein realistischer Beitrag sein könnte?
Also ich denke, dass der heutige Beitrag sich wahrscheinlich um so plus minus 5% herum bewegt. Und was unsere Untersuchungen gezeigt haben, ist, dass dieser Beitrag in der Schweiz möglicherweise so auf etwa maximal etwa 20% gesteigert werden kann, rein auf freiwilliger Basis.
Da ist ja noch sehr viel Luft nach oben. Wie ließe sich das fördern?
Dazu braucht es ganz klar Rahmenbedingungen des Staates oder der Gesellschaft, die dazu führen, dass letztendlich unser Verhalten, unsere Entscheidungen klimagerechter werden.
Sie kommen bei der Schweiz auf einen Pro-Kopf-Ausstoß von 13 Tonnen Treibhausgase pro Jahr. Das ist viel mehr, als die Statistik sagt. Die kommt auf etwa 5,5 Tonnen. Wie kommt der Unterschied zustande?
Der Unterschied ist, dass wir hier die sogenannten konsumbasierten Emissionen betrachtet haben. Die Zahl, welche Sie vorher genannt haben, von etwa 5,6 Tonnen pro Jahr und Kopf, sind nur die im Inland erzeugten Emissionen. Und wir haben aber auch die Emissionen einberechnet, welche im Ausland entstehen, für Güter, welche nachher in die Schweiz kommen und in der Schweiz eingesetzt werden.
Wenn der persönliche Beitrag relativ gering ist, was sind dann die großen Brocken und wo könnte dann der CO2-Ausstoß wirklich sinken?
Wir können natürlich als Privatpersonen nicht darüber befinden, wie viel Treibhausgasemissionen jetzt beispielsweise die öffentliche Infrastruktur verursacht, also der Bau von Straßen, der Bau von Parkplätzen, Wasserversorgung, Abwasserreinigung, Abfallentsorgung, Energienetze und so weiter. Auch Polizei, Armee verursachen Emissionen, die ich nicht direkt beeinflussen kann. Und letztendlich sind auch die ganzen Emissionen der Firmen bei der Produktion von Gütern, die ich selber nicht als Privatperson nicht direkt beeinflussen kann, sondern höchstens indirekt, indem ich diese Güter nicht kaufe.
Das heißt, es kommt doch im Wesentlichen auf die Gesellschaft an, also auf politisches Engagement, wenn der Einzelne was machen will.
Ja, also wir müssen ganz klar Rahmenbedingungen setzen, welche uns auch dazu anhalten, eben uns richtig zu verhalten. Also es geht so weit, dass wir da zum Teil auch gar keine Ahnung haben, welche Emissionen jetzt ein bestimmtes Produkt bei der Produktion, beim Betrieb und nachher auch bei der Entsorgung verursacht. Und ich sehe es auch nicht als so wahnsinnig zielführend, jetzt die ganzen Produkte vollzuschreiben mit zusätzlichen Informationen. Ich denke, es ist nicht dem Einzelnen zumutbar, dass er sich stundenlang informiert über jedes einzelne Produkt, sondern wir müssen mit Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass die Produkte, welche wir kaufen, dass die eben klimafreundlich produziert werden und alles andere entweder viel mehr kostet oder gar nicht erlaubt ist.
Können Sie da ein Beispiel nennen?
Ich kann jetzt ein sehr gutes Beispiel nennen. Ich habe mich heute Morgen geduscht mit einem Duschgel und auf diesem Duschgel stand, es sei ohne Mikroplastik produziert worden. Und ich habe mich dann, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, gefragt, ja, heißt das jetzt, dass alle anderen Duschgels Mikroplastik drin haben, muss ich mich jetzt irgendwie zuerst 2 Stunden schlau machen im Internet? Ich bin mir im Klaren, dass Mikroplastik sicher schlecht ist, aber ja, wie gehe ich jetzt mit dieser Information um? Und ich habe schlicht keine Lust, mich 2 Stunden lang zu informieren. Ich möchte, dass die Läden nur Produkte verkaufen, welche eben umweltverträglich sind. Und ich denke, das ist so ein Beispiel, was man mit Systemwechsel oder Systemänderung oder Rahmenbedingungen meint im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung. Dass man einfach von vornherein ausschließt, dass Produkte, welche stark klimaschädlich sind, überhaupt angeboten werden oder gekauft werden.
Sie haben auch untersucht, was es bringen kann, den eigenen CO2-Ausstoß zu kompensieren, indem man beispielsweise Wälder wachsen lässt oder einen Beitrag zur Finanzierung von solchen Maßnahmen leistet. Ist das eine Alternative für den oder für die Einzelne?
Das kann kurzfristig eine Alternative sein, aber längerfristig ganz sicher nicht, weil diese Technologien ja auch irgendwo finanziert werden müssen. Also das wesentlich effizientere ist, wenn man von vornherein die Emissionen vermeidet und nicht im Nachhinein wieder versucht, mit technischen Maßnahmen oder durch Pflanzen aus der Atmosphäre aufnehmen zu lassen.
Jetzt als Ergebnis, worauf kommt es vor allem an?
Also ich denke, wir müssen uns als Gemeinschaft klar werden, dass wir Regeln brauchen, dass wir Rahmenbedingungen brauchen, welche uns in eine klimaneutrale Zukunft führen. Allein der Appell auf Eigenverantwortung, das bringt nichts, das ist reine Verzögerungstaktik.
Professor Jörg Rohrer von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften war das zum Nutzen klimaverträglichen Verhaltens. Wenn es um Luftverschmutzung geht, dann sind viele Länder Südasiens besonders betroffen. Die Industrie entwickelt sich, doch die Regierungen setzen ausschließlich auf Wachstum und kümmern sich kaum um die negativen Folgen. Und viele Menschen sind zu sehr mit dem unmittelbaren Überleben beschäftigt, sodass sie die Belastungen schlucken. Indiens Hauptstadt Neu-Delhi ist berüchtigt für Smog, aber auch die 11-Millionen-Metropole Lahore in Pakistan. Über die Lage dort ein Beitrag von Peter Hornung.
Wenn wir morgens früh aufstehen und zur Universität gehen, ist die Intensität des Smogs am höchsten. Das Wetter verursacht Reizungen der Augen und Atemprobleme. Die Regierung sollte eine Lösung für den Smog finden und ihn ernst nehmen, damit unser Leben sicher ist. Der Student Murtaza Ali ist einer von 11 Millionen, die unter dem Smog von Lahore leiden. Denn was er hier einem Reporter der Nachrichtenagentur AP schildert, das betrifft praktisch jeden in der pakistanischen Metropole. Nach den Ursachen für die Luftverschmutzung in Städten wie Lahore müsse man nicht lange suchen, sagt Umweltanwalt Rafai Alam.
It's about 43-45% of year-long air pollution coming from the transport.
Etwa 43-45% der jährlichen Luftverschmutzung stammen aus dem Verkehrssektor. Das heißt, aus den unglaublich schmutzigen Kraftstoffen, die wir in unseren Autos verwenden. Danach folgen der Industriesektor und der Energiesektor. Im Energiesektor werden häufig Heizöl und Kohle verwendet, die ebenfalls unglaublich luftverschmutzend sind. Und das sind die Bereiche, auf die wir uns meiner Meinung nach konzentrieren müssen. Viele Fabriken nutzen als Brennstoff Kohle, doch nicht selten haben sie keine oder nur eine unzureichende Abluftreinigung. Manchmal, aber nur manchmal, fallen den Behörden solche Fälle auf, wie dieser, den ein Umweltbeamter aus Lahore schildert. Wir haben eine riesige Rauchwolke beobachtet, die aus einer bestimmten Gegend kam. Wir haben dann endlich eine Anlage gefunden und festgestellt, sie hatte keine Filter. Eigentlich sollte Kohle verwendet werden, aber sie haben dort noch schmutzigere Brennstoffe eingesetzt. Proteste wie diese auf Lahores Straßen sind selten. Die Regierung dürfe nicht mehr so weitermachen wie bisher, sagt die Aktivistin Bushra Khalid. Sehen Sie, wie viele Menschen hier sind, die ihre Stimme erheben, um diesen Planeten für alle sicherer zu machen. Wir fordern also, dass alle Gesetze und Maßnahmen zum Schutz der Erde ergriffen werden und damit auch gegen die Klimakrise etwas getan wird. Doch die Politik auch in Pakistan belässt es bisher meist bei Lippenbekenntnissen. Zu vielfältig sind die Ursachen für den Smog und so mächtig die Lobby derjenigen, die ihn verursachen.
Über Smog in Pakistan war das ein Beitrag von Peter Hornung. Wer überschuldet ist, braucht trotzdem Geld zum Leben. Damit auch Menschen in finanziellen Schwierigkeiten am Zahlungsverkehr teilnehmen können, gibt es das Pfändungsschutzkonto. Banken und Sparkassen sind verpflichtet, es einzurichten, auch wenn das mit mehr Arbeit verbunden sein sollte. Zum 1. Dezember wird der Schutz der Betroffenen verbessert und darüber spreche ich jetzt mit Pamela Wellmann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Guten Tag, Frau Wellmann.
Guten Tag, Herr Ehring.
Frau Wellmann, zunächst mal, wie schützt ein Pfändungsschutzkonto?
Also das Pfändungsschutzkonto oder kurz P-Konto genannt, schützt mich dann, wenn ich Schulden habe, wenn mein Gläubiger dann zum Beispiel einen Titel gegen mich erlangt hat, einen Vollstreckungsbescheid oder ein Urteil und dann das Konto pfänden lässt. Wenn man dann dieses Konto, das Girokonto, in ein Pfändungsschutzkonto umwandelt, dann habe ich einen automatischen Sockelfreibetrag von 1.260 Euro jetzt ab 1. Dezember, vorher war es ein bisschen weniger, die mir auf dem Konto automatisch dann frei sind. Denn mit einer Pfändung ist normalerweise das Konto gesperrt. Das heißt, ich kann dann in dem Moment sofort keine Verfügung mehr machen, keine Abbuchung mehr vornehmen oder Geld abheben.
Das heißt, wenn ich eine Pfändung befürchte, dann muss ich das Konto schnell umwandeln. Habe ich da Anspruch drauf?
Das sind zwei Fragen. Ja, Sie haben einen Anspruch darauf und zwar ohne jede Bedingung, egal ob das Konto im Minus ist oder im Plus. Sie können in jedem Falle umwandeln, aber tun Sie das nicht prophylaktisch. Das ist ganz schlecht, weil man ein P-Konto nur auf Guthabenbasis führen kann. Wenn die Pfändung also noch nicht da ist, brauchen Sie das P-Konto noch nicht. Wenn die Pfändung kommt, muss die Bank es innerhalb von 4 Tagen umwandeln und dann gilt der Schutz auch rückwirkend, also niemals vorher.
Nun ändern sich die Bedingungen ja zum 1. Dezember. Was wird neu?
Das ist eine ganze Menge, was neu ist. Es ist sehr viel mehr Transparenz reingekommen und es gibt deutlichere Pflichten für die Banken, die jetzt auch aufgeschrieben sind. Wichtig für die Verbraucherinnen und Verbraucher in der Praxis ist, wir haben einen besseren Schutz bei Ansparungen. Das heißt, man kann jetzt tatsächlich Geld zurücklegen. Das, was geschützt ist, muss man nicht bis zum nächsten Monatsende vom Konto runterholen, sondern man kann es dort stehen lassen und weiter übertragen und dann eben zum Beispiel mal eine defekte Waschmaschine bezahlen aus einer größeren Summe. Wir haben jetzt in Zukunft Schutz beim Gemeinschaftskonto. Wenn man schnell ist und ein Gemeinschaftskonto wird gepfändet, gibt es Schutz. Wir haben alle Zahlungen, alle Geldeingänge im Minus sind geschützt, wenn man ein P-Konto einrichtet. Nicht nur Sozialleistungen, sondern in Zukunft auch Arbeitseinkommen. Es gibt Infopflichten für die Banken, die müssen verfügbare Beträge monatlich mir zur Verfügung stellen. Also ich muss immer genau wissen, wie viel kann ich eigentlich aktuell von meinem Konto verfügen und wie viel nicht. So, das ist so ein Überblick über die Dinge. Es ist relativ komplex.
Gibt es denn noch größere Lücken, wo Sie sagen, da sind Verbraucherinnen und Verbraucher in finanziellen Schwierigkeiten noch nicht gut geschützt?
Ja, also insgesamt ist das ganze System einfach ungeheuer komplex. Das bedeutet, man braucht schon sehr oft noch Beratung, wenn man von Pfändung und Kontopfändung betroffen ist. Und was aus meiner Sicht nicht so gut gelungen ist, ist der Schutz der staatlichen Stellen. Das heißt, wenn Sie den Freibetrag, diesen Grundfreibetrag erhöhen wollen, denn diese 1260 Euro reichen ja meist im Monat nicht. Also wenn man Unterhaltspflichten hat oder Sonderzahlungen bekommt, muss man den Schutz erhöhen. Und da ist einfach die Rolle der staatlichen Stellen relativ begrenzt. Die bescheinigen ihnen nur ihre eigenen Leistungen. Das heißt, sie müssen möglicherweise noch zu einer Schuldnerberatungsstelle gehen, um eigentlich das zu bekommen, was ihnen zusteht. Das ist das größte Manko, was in dem Gesetz jetzt noch da ist.
Ist das Konto unter Umständen teurer als ein normales Konto? Viele kostenlose Konten sind ja von hohem Geldeingang abhängig.
Also die Regelung ist ganz klar, dass das Pfändungsschutzkonto, also die Kontobedingungen des Pfändungsschutzkontos müssen so bleiben wie vorher. Das heißt, egal auf welche Art von Girokonto ich eine Kontopfändung bekomme, die Bedingungen bleiben gleich, die Kosten werden nicht höher und die Bank muss nur diese Zusatzfunktion Pfändungsschutz quasi einrichten, ohne Mehrkosten. Das Einzige, was Ihnen wegfällt bei einem Pfändungsschutzkonto, sind bonitätsabhängige Leistungen wie die Kreditkarte oder der Dispo-Kredit.
Pamela Wellmann war das von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Wir sprachen über das Pfändungsschutzkonto. Herzlichen Dank dafür.
Gerne.
Bargeldlos zu bezahlen, das setzt sich immer mehr durch. In der Corona-Pandemie ist die Hygiene als zusätzliches Argument dazugekommen, um den Menschen den Abschied von Scheinen und Münzen schmackhaft zu machen. Trotzdem hängen die Deutschen am Bargeld im Unterschied etwa zu den Amerikanern. In den USA kommen viele ganz ohne Bargeld aus und manche Geschäfte bestehen sogar auf bargeldloser Zahlung. Das hat jedoch auch Schattenseiten, dazu ein Beitrag von Franziska Hoppen.
Jeden Freitag steht Will mit seinem Saxophon an der geschäftigen M Street und spielt Musik. Auf dem Bürgersteig vor ihm liegt dann kein Hut mehr, in dem er Dollarscheine sammelt, so wie früher, sondern ein Pappschild. Darauf seine Kontodaten bei einer Bezahl-App. Denn Wechselgeld hat kaum noch ein Washingtoner in den Jackentaschen. Fast alle zahlen nur noch mit Karte, auch den Straßenmusiker.
More people start like suggesting it to me, just about maybe like a year ago.
Die Leute haben mir das vorgeschlagen, sagt Will, vor etwa einem Jahr. Das Herunterladen der Bezahl-App auf sein Handy ging schnell, sagt Will, und tatsächlich mache er gute Einnahmen damit. Richtig überzeugt ist er trotzdem nicht.
Yeah, I feel like it's way more easier, but it's less personal, less deep.
Es ist einfacher, sagt Will, aber weniger persönlich, nicht so tiefgründig. Damals hätten die Menschen mit einem Dollarschein noch ein Gespräch angefangen, heute kaum. Auf der anderen Straßenseite sitzt Aaron. Neben ihm ebenfalls ein Pappschild mit Kontodaten.
Society has it going on, and if we don't follow it, we'll be left behind.
Wir müssen den Trends der Gesellschaft folgen, sagt Aaron, sonst vergisst man uns. Er ist obdachlos. Anders als Will hat er keine Arbeit, kein Erspartes und deshalb auch kein Bankkonto und keine Karte. Das wird problematisch, wenn Geschäfte aber nur noch das Zahlen mit Karte akzeptieren.
Right, like that pizza place right there. They don't take cash. They only take cards.
So wie die Pizzeria dort, sagt Aaron und zeigt auf die andere Straßenseite. Auch das Café ein paar Meter weiter akzeptiert kein Bargeld mehr. Und einige Stände auf dem Wochenmarkt auch nicht. Erlaubt ist das laut einem Gesetz der Stadt nicht. Eine Anfrage, warum einige Verkäufer sich daran nicht halten, hat die Stadt nicht beantwortet. Dabei benachteiligt dieser Trend viele. Rund 10% der Washingtoner hatten, nach einer Statistik aus 2015, kein Bankkonto. Mehr als 5% aller amerikanischen Haushalte, also rund 7 Millionen Haushalte, sind unbanked. Sofern sie ein Smartphone besitzen, können sie zwar wie Aaron eine Bezahl-App nutzen, doch das Handy muss aufgeladen sein, Empfang haben und das Geschäft die Bezahlmethode akzeptieren. Beim Trend hin zum komplett bargeldlosen Zahlen werden viele Menschen also ausgeschlossen. Todd Zywicki, Juraprofessor an der George Mason Universität, erklärt im Zoom-Interview, für Geschäfte ist das trotzdem verlockend.
Cash itself is just very expensive.
Bargeld ist einfach teuer. Das Geld muss zur Bank gebracht werden, Kassen müssen gekauft werden, es kostet Zeit, Geld zu zählen. Gerade jetzt, wo wir einen Arbeitskräftemangel haben, kann diese Zeit effektiver mit etwas anderem verbracht werden.
effectively.
Deshalb schlägt er vor, statt weiter am Bargeld festzuhalten, für mehr Barrierefreiheit zu sorgen.
The solution to that is trying to make sure that people who want bank accounts or want access to electronic payments can get it.
Die Lösung, sagt Zywicki, ist es sicherzustellen, dass Menschen, die Bankkonten wollen und elektronisch zahlen wollen, das auch können. Niedrigere Kosten für Bankkonten und Transfers, leichterer Zugang zu Kreditkarten und zu Prepaid-Karten. Es brauche mehr Innovation in Finanztechnologie und weniger Regularien. Davon würden auch Obdachlose wie Aaron profitieren. Er sagt, eigentlich findet er es ja gut, sich auf der Straße keine Sorgen mehr machen zu müssen, dass ihm jemand seine Scheine klaut. Nur besser wäre es noch, wenn die Passanten trotzdem noch Gespräche mit ihm führen.
Bargeldlos leben, das hat auch Schattenseiten, berichtet Franziska Hoppen aus den USA.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Abgelegte Kleidung kann anderen Menschen noch etwas wert sein. Wer den eigenen Kleiderschrank ausräumt, könnte gut erhaltene Stücke auch verkaufen. Heute läuft so etwas meist über das Internet. Es gibt Verkaufsportale, in denen Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen. Wie gut sie funktionieren und wie sicher die Transaktionen sind, dieser Frage ist die Stiftung Warentest nachgegangen. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Ein überquellender Kleiderschrank sollte ohnehin ab und an ausgemistet werden. Und wer gebrauchte Kleidung weiterverkauft, handelt zudem nachhaltig, weil er anderen die Möglichkeit gibt, ressourcenschonend einzukaufen, so Barbara Bückmann von der Stiftung Warentest.
Für die Produktion von Kleidung wird immens viel Wasser verbraucht. Es werden viel Ressourcen verbraucht. Die Umwelt wird verschmutzt für die Produktion dieser einen Jeans. Und je länger die getragen wird, desto besser wird einfach das Verhältnis.
Über das Internet geht der Verkauf von gebrauchter Kleidung relativ einfach. Es gibt Online-Plattformen oder auch sogenannte Flohmarkt-Apps. Hier können Einzelstücke oder ganze Klamottenpakete veräußert werden. Über eines sollten sich die Verkaufenden allerdings von vornherein im Klaren sein. Meist verdient man weniger damit als erhofft, so Barbara Bückmann.
Das sagen auch Wirtschaftspsychologen. Also man misst den Dingen einen viel größeren Wert bei, auch weil die dann auch einen emotionalen Wert haben vielleicht für einen.
Wer gleich einen ganzen Karton an gut erhaltener, aber nicht besonders teurer Kleidung verkaufen will, könnte Portale wie Momox, Selfie oder Zalando Sofortkauf nutzen. Zwar wird nicht alles angenommen und auch Gebühren oder Provisionen sind unterschiedlich hoch, doch ist der Versand in der Regel gut organisiert und meist kostenlos.
Dann wird mir per Mail ein Versandetikett geschickt und die Sendung ist auch versichert. Und ich hatte das jetzt gerade in einem Fall, da ist mein Karton Klamotten nicht angekommen. Dann forschen die nach, wo das jetzt abgeblieben ist. Also was das Versenden der Sachen anbetrifft, läuft das eigentlich überall ziemlich gut.
Etwas komplizierter funktioniert es bei Einzelstücken oder auch bei hochwertigen Markenprodukten. Die Qualitätskontrollen sind strenger und die Ware muss auf jeden Fall fotografiert werden. Bei eBay beispielsweise wird sie meistbietend versteigert. Andere wie Buddy and Sally, hier geht es eher um Luxusmarken, schlagen einen Preis vor, der akzeptiert werden sollte, sonst kommt die Ware zurück. Der Verkauf von Einzelstücken kann deutlich länger dauern, so die Stiftung Warentest. Und bevor man sich ärgere, sollte man bei besonderen Kleidungsstücken selbst eine Preisuntergrenze setzen. Unterschiede gibt es auch bei der Geschäftsabwicklung.
Entweder die Käuferin überweist mir das Geld direkt auf mein Konto oder auf meinen PayPal-Account. Das ist natürlich ganz angenehm. Aber vielleicht möchte ich gar nicht meine Bankverbindung rausgeben. Und dann haben viele Portale die Möglichkeit, dass diese finanzielle Transaktion über das Portal läuft. Da werden also gar keine Daten rausgegeben. Die Käuferin zahlt an das Portal und das Portal zahlt mich aus, wenn das Paket bei ihr angekommen ist.
Wer sucht, der findet die richtige Verkaufsoption über das Internet, sagt Barbara Bückmann, rät aber dazu, bei teurerer Ware auf jeden Fall einen Versand mit sicherer Nachverfolgungsoption zu wählen. Doch im Großen und Ganzen ist sie zufrieden mit dem Second-Hand-Verkauf.
Es hat alles funktioniert. Ich habe viel weniger Geld verdient, als ich dachte. Aber ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ich habe auch mit den Käufern gute Erfahrungen gemacht. Also irgendwie sind alle an einem guten Deal interessiert, habe ich so das Gefühl. Und deswegen klappt das meistens auch gut.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger zum Schluss von Umwelt und Verbraucher war das. Am Mikrofon war Georg Ehring und ich sage danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk geht es weiter mit den Informationen am Mittag mit Jörg Münchenberg am Mikrofon und da steht im Mittelpunkt die wieder verschärfte Corona-Lage.